du weißt, du hast eine stressige Woche vor dir, du kommst dann erstmal jeden Tag um 19 Uhr nach Hause, dann koch doch am Sonntag einfach mal eine Suppe vor, dann hast du schon mal was dastehen. Und du wirst dich so freuen, wenn du dann aus dem Büro kommst und die Suppe steht da und du denkst dir so, oh Halleluja, weil jetzt hätte ich einfach nur ein Butterbrot gegessen. Und jetzt habe ich so eine köstliche Linsensuppe mit Gemüse, das macht doch viel mehr Spaß.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. In einer Welt voller Convenience Food, hektischer Zeitpläne und ständig neuer Ernährungstrends sehnen sich viele nach Klarheit und einem Ansatz, der nicht nur gesund, sondern auch alltagstauglich ist. Clean Eating, Detox und Meal Prep bieten praktische Wege, um dem Körper etwas Gutes zu tun, ohne den Genuss aus den Augen zu verlieren. Doch wie funktioniert das eigentlich im echten Leben wirklich? Svenja Oswald ist eine ehemalige Modedesignerin, die sich nach einem erfolgreichen Karrierewechsel als Ernährungsberaterin, Health Coach und Autorin einen Namen gemacht hat. Mit ihrem Buch Feel Good with Food sowie ihrem beliebten Moai Detox Programm inspiriert sie Menschen weltweit zu einem gesunden, genussvollen Lebensstil, der auf Clean Eating, Meal Prep und Körperbewusstsein basiert. Sie lebt in New York, wo sie ihre Leidenschaft für gesunde Ernährung, kreative Rezepte und eine bewusste Lebensweise mit ihrer Community teilt. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Svenja Oswald.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Svenja, sind deine Sonntage genauso gesund wie jeder andere Wochentag?
Wahrscheinlich nicht, aber das ist auch okay und das finde ich auch wichtig. Es geht ja vor allen Dingen darum, sich gut zu fühlen und in Balance zu leben. Und da geht es nicht darum, dogmatisch und streng auf Dinge zu verzichten, sondern ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich mich am besten fühle, wie ich am meisten Energie habe. Und so ernähre ich mich. Und ob dann sonntags mal der Bagel dazwischen rutscht oder nicht, ist dann nicht so schlimm. Und das gehört auch dazu. Aber das finde ich auch wichtig, dass man eben das Leben genießen kann und einfach einen Weg findet, für sich selber sich gut zu fühlen.
So, und ich glaube, spätestens jetzt sind alle unsere HörerInnen dabei, dass sie sagen, okay, hier bin ich richtig, hier höre ich weiter zu. Weil nicht dogmatisch ist, glaube ich, genau das, was wir alle auch jetzt hier hören wollen. Und deswegen lass uns doch aber mal ein Stück weiter vorne anfangen. Wie bist du denn von der Modewelt in die Ernährungsberatung gekommen? Also was hat dich dazu inspiriert, diesen Weg einzuschlagen?
Genau, also ich habe jahrelang in der Mode gearbeitet und mein Mann hatte dann ein Jobangebot bekommen in New York. Und wir haben überlegt, was machen wir? Wir waren noch nicht verheiratet, hatten keine Kinder. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, das ist jetzt ein Abenteuer, das machen wir. Wir gehen jetzt für 3 Jahre nach New York. Wir sind rübergegangen, ich hatte keine Arbeitsgenehmigung. Ich habe mich angefangen zu bewerben. War dann relativ schnell schwanger und hatte 2 Fehlgeburten in Deutschland gehabt und habe dann schnell festgestellt, dass es für mich keinen Sinn macht, Vollzeit in der Mode zu arbeiten und schwanger zu sein. In Amerika gibt es keine Elternzeit, keinen Mutterschutz. Da arbeitest du nach 6 Wochen wieder. Und es hat sich nicht richtig angefühlt. Also habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach eine Karrierepause und kümmere mich dann jetzt erstmal um die Familie, um die Kinder. So richtig oldschool ein bisschen. Und es hat sich aber gut angefühlt, weil ich wollte es auch. Ich wollte mich auch darum um die Kinder dann kümmern und habe dann die Zeit genutzt, habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, habe mich weitergebildet als Ernährungsberaterin, habe viele Coachings noch gemacht und irgendwann dachte ich, eigentlich fühlt sich das richtig, richtig gut und eigentlich will ich gar nicht in die Mode zurück, weil ich habe so ein bisschen meine Berufung gefunden. Ich liebe einfach, gesund zu ernähren. Ich liebe es aber auch, andere zu inspirieren, sich gesund zu ernähren. Das Ganze eben ohne Zeigefinger. Ich finde es immer sehr wichtig, dass eben keine Ernährungspolizei anklopft und sagt, du darfst aber jetzt nicht diesen Bagel essen. Und so bin ich da gelandet und dann war die Pandemie und irgendwie dachte ich dann, wir haben uns irgendwie alle so mies gefühlt, ne? Keiner hatte mehr Geduld gehabt. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich würde es gerne irgendwie ein bisschen andere mitnehmen. Und habe zu ihm gesagt so, was mache ich denn? Und er sagt, ja, mach doch Instagram. Sag ich so, ich starte doch nicht 2020 mit Instagram, macht doch keinen Sinn, ist doch viel zu spät. Das gibt's irgendwie seit Jahren. Und er sagt dann, nee, Quatsch, mach das jetzt. Und so habe ich dann wirklich im August 2020 mit meinem Instagram-Kanal angefangen und einfach Menschen mitnehmen wollen, sich gesund zu ernähren. Und besonders gerade Mütter haben sich, glaube ich, extrem aus den Augen verloren in der Pandemie. Und da hatte ich dann einfach, war ich, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil einfach so viele gesagt haben, so, oh, ich fühle mich mies, ich habe zugenommen in der Pandemie, ich will einfach wieder mich besser fühlen.
Spannend, spannend. Ja, also ich glaube, Pandemie haben wir alle irgendwelche neuen Rezepte ausprobiert. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal Anne Schöle und ihr Bananenbrot.
Das Bananenbrot, ja.
Also von daher, das kann ich mich auch nicht von frei machen, dass ich das dann das ein oder andere Mal gebacken habe. Ich habe es wirklich echt so, ich weiß gar nicht, wie viele Bananenbrote ich in dieser Zeit gebacken habe. Aber über deinen Account bin ich da leider nicht gestolpert, obwohl wir, ja, wie wir festgestellt haben, sehr, sehr viele gemeinsame Bekannte dann irgendwie tatsächlich haben. Und von daher mag es dann vielleicht genau der richtige Zeitpunkt gewesen sein. Das Thema New York hast du angesprochen.
Ich finde ja, wenn jedes Mal, wenn ich in Kalifornien bin, insbesondere in LA, dann denke ich jedes Mal wieder, wow, was die da wirklich immer wieder für tolle, neue, gesunde Konzepte dann einfach wirklich so haben. Da muss ich sagen, das ist mir nicht ganz so omnipräsent in New York aufgefallen. Nichtsdestotrotz, du hast den Bagel angesprochen, also das ist so das, was ich viel mehr mit New York verbinde und vor allem auch diese Hotdog-Stände und Snapples und keine Ahnung was. Also viel, würde ich sagen, was eher in die Kategorie nicht so healthy dann eigentlich so eher so geht. Aber wahrscheinlich ist das ein Trugbild, sondern es ist wahrscheinlich gesünder, als es ist. Oder ich weiß es nicht, wie viel Inspiration kommt aus der Stadt?
Definitiv viel Inspiration. Also New York, ich sage immer, New York ist nicht Amerika. Rest Amerika ist natürlich irgendwie relativ ungesund. Thema irgendwie künstliche Farbstoffe. Es wurde ja gerade endlich ein Farbstoff endlich verboten, der in Europa schon seit Jahren verboten ist. Da ist noch in allen möglichen Getränken und Süßkram drin. Das wissen sogar meine Kinder mittlerweile, dass es absolutes No-Go ist. Und New York ist da, glaube ich, genau wie LA, ein bisschen weiter vorne. Ich meine, in Whole Foods gehst du rein, kriegst irgendwie eine riesen Auswahl an gesunden Lebensmitteln. Und New York ist vielseitig, ist kunterbunt und New York ist in der Tat sehr gesund. Die Leute sind sehr, sehr sportlich, sehr aktiv. Und man darf irgendwie nicht vergessen, New York hat auch eine riesen Restaurantkultur. Und was ich sehr faszinierend finde, es gibt jetzt seit Jahren das war nach der Pandemie, ist jetzt ein 3-Sterne-Restaurant vegan gegangen.
Madison.
Ja, genau. Und das fand ich einfach so eine tolle Bewegung zu sagen, so nee, das ist nicht mehr zeitgemäß, wir sind jetzt vegan. Und das ist einfach, glaube ich, auch weltweit das einzige 3-Sterne-Restaurant, was vegan ist. Und das ist eben New York. Und das ist, glaube ich, echt so ein Zeichen dafür, dass New York da definitiv weit vorne ist und Amerika noch nachziehen muss.
Ja, okay, gut. Das würde ich mit unterscheiden. Wobei, ich muss auch wirklich sagen, das, was ich habe jahrelang gar keinen Kaffee getrunken. Ich weiß ja, Koffein ist ja sowieso auf deiner No-Go-Liste von dem ganzen Detox-Programm. Und habe immer Matcha sehr geliebt schon. Und das Problem war wirklich, dass es zu dem Zeitpunkt in Deutschland so gut wie noch keine Matcha-Läden gab, während es New York wirklich ja schon ganz, ganz viele ganz tolle Matcha-Läden gab. Also wirklich so, also Matcha Eldorado, muss man wirklich so sagen.
Ja, Matcha, Matcha, also, ja. Ich selber bin gar nicht so ein großer Matcha-Fan. Es liegt aber einfach daran, dass ich habe nie Kaffee getrunken und deswegen vertrage ich einfach Koffein noch gar nicht. Mhm. Und wenn ich einen grünen Tee trinke, dann kriege ich schon Herzrasen und bei Matcha noch mehr. Insofern bin ich einfach eher komplett frei.
Was bedeutet denn gesunde Ernährung für dich persönlich? Also gibt es eine Philosophie, die du in irgendeiner Weise durchziehst?
Ja, ich würde sagen, also wie gesagt, für mich sehr, sehr wichtig, nichts Dogmatisches, kein Zeigefinger. Für mich ist, glaube ich, so das, was ich durchzieht, ist so Eat the Rainbow. Einfach wirklich so bunt wie möglich zu essen, so viel Gemüse wie möglich. Wenn ich einen Teller zusammenstelle oder auch die Lunchboxes für meine Mädels, und dann ist irgendwie alles so in braun-beige Tönen, dann stimmt was nicht. Also es ist irgendwie immer farbenfroh, bunte Gemüsesorten, Varianz.
Wenn man uns beiden hier sieht, wir sind auch total farbenfroh. Entschuldigung, mach weiter.
Und dann definitiv habe ich für mich selber herausgefunden, dass ich mich besser fühle, wenn ich möglichst pflanzenbasiert mich ernähre. Ich fühle mich besser, wenn ich glutenfrei esse. Das heißt jetzt aber nicht, dass auch mal da ein Bagel dazwischen kommt. Aber einfach für mich geht es bei Ernährung darum, rauszufinden, wie ich mich am besten fühle, weil Ernährung ist dieser profane Spruch, du bist, was du isst, aber Ernährung ist einfach Information für den Körper und die Information, die meinem Körper gegeben wird, fühlt sich eben am besten an, wenn die glutenfrei ist und pflanzenbasiert, aber eben bloß nicht dogmatisch.
Ich muss trotzdem jetzt hier mal ganz kurz, bevor wir auf dein Buch weitergehen, mal die Bagel-Frage stellen. Weil ich finde es so lustig, als ich das erste Mal in meinem Leben in New York war, das war irgendwann in den 90ern. Und da war gerade dieser Bagel-Hype meiner Meinung nach gerade ganz frisch da in New York. Ja. Und da waren dann wirklich diese kilometerlangen Stangen an den angesagten Bagel-Läden. Und das Witzige ist, jetzt haben in Hamburg tatsächlich so eine New York-Bagel-Kette dann aufgemacht. Und da ist das jetzt auch wieder so, dass da so Schlangen sind. Und ich hatte mich gefragt, ist da jetzt irgendwie was wiedergekommen? Matcht sich das mit New York oder ist es jetzt eigentlich erst in Hamburg angekommen? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht genau. Ist einfach, bei uns ist eher so natürlich, das Wochenende ist mehr Zeit und dann gehen wir irgendwie so Bagels holen. Es gibt sogar mittlerweile auch echt richtig gute glutenfreie Bagels. Ich glaube, es ist aber auch die Art, wie Bagels gemacht werden, dass das eventuell jetzt auch erst so richtig rüberschwappt, weil es ja wirklich ein Prozess ist. Die sind ja dann im Wasserbad und im Ofen und ich weiß es aber nicht, aber definitiv verbinde ich das auch irgendwie total. Bagels sind einfach so New York.
Voll.
Ja, total. Voll.
Also ich glaube, der große Unterschied ist wahrscheinlich auch, dass die Deutschen am Anfang vielleicht es gar nicht verstanden haben. Für die war das ein billiges Brötchen und dachten, warum soll ich so viel Geld dafür ausgeben?
Genau, das ist ein Brötchen mit einem Loch und das ist es eben nicht, ja.
Gut, dann kommen wir doch mal zurück zum Clean Eating. Ich finde, der Begriff Clean Eating ist ja fast wirklich so eine Art Lifestyle-Statement. So. Was bedeutet Clean Eating für dich und wie unterscheidet es von anderen Ernährungstrends?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass, ja, Clean Eating ist vielleicht gerade irgendwie so ein Lifestyle und Trend, aber für mich hat das eigentlich nichts mit Trend zu tun, sondern es ist eher so eine bewusste Entscheidung. Für mich bedeutet Clean Eating, möglichst viel selbst zu machen, also eben keine hochverarbeiteten Lebensmittel zu verwenden, wirklich eher lieber weniger Zutaten als mehr. Für mich ist Clean Eating auch mal so ein bisschen so Transparenz, das heißt, ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, was drin ist. Das ist für mich so die Lebensweise sozusagen, die ich mit Clean Eating verbinde. Eben kein raffinierter Zucker oder möglichst wenig raffinierter Zucker. Aber dann eben auch, ist wie ja bei allem, funktioniert ja auch nicht das, was für mich funktioniert, funktioniert vielleicht auch nicht für dich. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr wichtig zu sagen, das ist super individuell und das muss jeder für sich selber wirklich am besten rausfinden. Was aber definitiv einfach so ein gemeinsamer Nenner ist, was ich immer gerne sage, ist, die Lebensmittel möglichst nah an der Quelle zu haben. Also wenn ich mir vorstelle, dass wie der Zucker aussieht und wie er dann in der Packung im Laden ist, dann sind dazwischen einfach wahnsinnig viele Schritte. Und von der Dattel bis zur Dattel in meiner Hand ist halt gefühlt irgendwie ein Schritt dazwischen gewesen. Und deswegen ist so die Idee, möglichst nichts zu essen, was so extrem verarbeitet wurde.
Was würdest du sagen, sind so Mythen oder Missverständnisse rund um Clean Eating, die du immer wieder richtig stellen musst?
Ich glaube, dass ein Mythos ist einfach definitiv, dass es immer dieses Thema, es muss so sein, weil das ist einfach nicht so. Es geht ja auch irgendwie darum, eine Balance zu finden, die für einen selber funktioniert. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich jemandem empfehle, keinen Zucker mehr zu essen, der sich dann so gezwungen fühlt. Also ich glaube, the way to go ist quasi, den Weg zu finden und sich selber in sich reinzuhorchen sozusagen. Und ich glaube, der Mythos ist definitiv, es gibt einfach nicht eine Art zu essen für alle, sondern es ist einfach wahnsinnig individuell.
Ich finde, meine größte Herausforderung ist man bei diesen nicht prozessierten Lebensmitteln, kommen wir mal zum Thema Nudeln. Ich esse schon gern Nudeln, muss ich einfach wirklich grundsätzlich sagen. Und die wachsen ja nicht so im Garten, muss man ja fairerweise sagen. So, nein, habe ich gehört. Also ist das schon etwas, was du sagst, nein, ist eigentlich ein No-Go, weil ultra-processed food? Oder würdest du sagen, die Nudel geht schon?
Ja, und ich glaube, das ist definitiv ein gutes Beispiel und ein gutes Beispiel für einen Mythos. Es geht nicht darum zu verzichten. Und es spricht meiner Meinung nach, natürlich ist jetzt die Nudel nicht direkt so am Baum. Dennoch gehört Nudeln natürlich auch dazu, zum Lebensgefühl für ein leckeres Gericht. Und das finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür zu sagen, es geht nicht darum zu verzichten, sondern einfach nur das gesunde Maß zu finden. Und wenn du jetzt sagst, du isst jetzt jeden Abend irgendwie Pasta mit Tomatensauce, dann würde ich sagen, Nils, überleg dir doch mal, ob du noch ein bisschen Brokkoli dazu isst oder isst doch noch mal eine Portion Spinat.
Hallo, Tomatensauce immerhin.
Genau, ja, genau. Und ich glaube, darum geht's einfach so ein bisschen, eine Balance zu finden. Und natürlich ist in 7 Tage die Woche Nudeln keine Option. Aber ich finde, an 1-2 Tagen Nudeln zu essen, spricht jetzt auch nichts dagegen. Ja.
Liebe Healthweisen, aufgepasst. Heute habe ich etwas richtig Spannendes für euch. Stellt euch vor, ihr könntet eurer besten Freundin, eurem Bruder oder vielleicht dem netten Nachbarn von nebenan eine kleine, aber feine Überraschung schenken und gleichzeitig selbst etwas richtig Gutes bekommen? Klingt spannend? Willkommen bei der Freundeaktion von Sunday Natural. Das Prinzip ist so simpel wie genial. Wenn ihr jemanden mit eurem persönlichen Link zu Sunday Natural einladet und er oder sie etwas bestellt, dann bekommt ihr beide ein All-in-One Premium geschenkt. Im Wert von 28,90. Ja, ihr habt richtig gehört. Kein Rabatt, keine Punkte, sondern ein echtes Geschenk für euch beide. Vollgepackt mit Vitaminen, Mineralien und allem, was euch den extra Boost für eure Gesundheit gibt. Wie es funktioniert? Erstens, ihr teilt euren individuellen Freundschaftslink. Zweitens, eure Freunde bestellen entspannt bei Sunday Natural. Drittens, ihr bekommt als Dankeschön das All-in-One Premium nach Hause geschickt. Alle beide. Also, falls ihr Lust habt, die Freude am Teilen mal ganz wörtlich zu nehmen, schaut vorbei auf sunday.de/freunde. Ich wiederhole nochmal www.sunday.de/freunde. Und hey, sharing is caring, oder? Bleibt gesund und teilt die Health Vibes.
Ja, das ist wirklich interessant, weil bei meinen Eltern gab es zu Hause immer Kartoffeln sozusagen als Beilage. Ja, und wenn es dann mal tatsächlich keine Kartoffeln gab, weil Nudeln oder Reis, dann hat mein Vater schon gefragt, ob die Kartoffeln ausgegangen wären. So nach dem Motto. Also von daher bin ich jahrelang eigentlich damit groß geworden und hab's dann, als ich ausgezogen bin, gab es, glaube ich, jahrelang bei mir keine Kartoffeln.
Du warst kartoffeltraumatisiert.
Kartoffeltraumatisiert, das ist das richtige Wort. Und heute liebe ich es wieder über alles. Ja, also es ist wirklich so. Mhm. Und wenn ich jetzt so zwischen diesen drei Sättigungsbeilagen, sag ich mal, Nudeln, Kartoffeln und Reis auswählen müsste, würde ich immer die Kartoffel wählen. Ja, also ganz lustig. So, also
das ist lustig, weil ich relativ selten Kartoffeln verwende und auch oft gefragt werde, warum machst du eigentlich nie was mit Kartoffeln? Und das ist bei mir zum Beispiel so, dass Kartoffeln sind für mich immer so viel Arbeit. Dieses Kartoffelkochen, das dauert irgendwie mal so lange. Mhm. Und jetzt habe ich aber einen Weg gefunden, dass ich die zum Beispiel schon mal sonntags vorkoche und dann am nächsten Tag verwende. Und das ist jetzt für mich so ein Aha-Erlebnis gewesen, dass ich denke, so kann ich Kartoffeln essen. Weil ich habe keine Geduld, am Nachmittag um 18 Uhr Kartoffeln zu kochen. Aber wenn ich sie vorgekocht habe, dann liebe ich sie auch sehr.
Und dann sind sie ja noch mal gesünder, weil ganz die genau, Stärke sich nochmal verändert hat. Also von daher, da kommen wir ja sozusagen deiner Ernährungsphilosophie sowieso noch viel näher. Du hast gesagt, dass gesunde Ernährung Spaß machen muss. Wie schaffst du es, diesen Spaß auch an deine Klienten oder Leserinnen zu vermitteln?
Ich glaube, dass es super, super wichtig ist, dass es Spaß machen soll. Und nochmal eben, dass es kein Zeigefinger, kein Verzicht, es soll bunt sein. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Rezepten inspirieren kann und immer versuche, neue kreative Ideen, mit neuen kreativen Ideen um die Ecke zu kommen. Und ich glaube, da kommt natürlich wahrscheinlich auch mein modischer Hintergrund rein, dass es auch einfach Spaß machen soll, schön aussehen soll und sich gut anfühlen soll. Und ich hoffe, dass ich vermitteln kann, dass es wirklich auch unkompliziert sein kann, weil viele sagen immer so, oh, ich will mich echt gesund ernähren, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist kompliziert und es ist teuer. Und dann sage ich so, nee, ist es echt gar nicht. Einfach fang an und dann wirst du sehen, dass es eben nicht der Fall ist. Und deswegen hoffe ich, dass ich das vermitteln kann, dass es eben leicht ist, Spaß machen kann und dass eben gesunde Ernährung, das ist so, gesunde Ernährung ist für mich als Kind, waren die Reformhäuser, haben immer gestunken. Das fand ich fürchterlich, dass es alles irgendwie so angestaubt war und echt so ein schlechtes Image hatte, dass ich musste immer so an diesen Trump-Spruch denken, making America great again. Das ist so ein bisschen so einfach gesundes Essen auch wieder ein bisschen sexy zu machen.
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich finde, das Schlimmste ist in den Reformhäusern immer, ich weiß nicht, ob du das auch die Erfahrung in Amerika gemacht hast, aber in Deutschland sind immer die langsamsten Kassierer. Das ist also wirklich unfassbar, wie lange man brauchen kann, um drei Müslis abzurechnen, irgendwie sowas. Also es ist,
und dann denkst du dir sofort, das liegt daran, dass sie nur Müsli isst. Und dann denke ich so, nein, damit müssen wir jetzt echt den Klischees aufarbeiten, weil Reformhaus und Bio kann auch echt richtig cool sein.
Richtig cool ist auch dein Moai, glaube ich, wird es ausgesprochen, Moai Detox. Ich finde es so lustig, ich habe hier diese beiden Bestseller von dir, oder das eine ist ja schon ein Bestseller, das zweite, glaube ich, ist On the Way to It, ist ja relativ frisch jetzt rausgekommen, deine beiden Bücher auf jeden Fall vor mir liegen. Und auf dem ersten steht schon ganz selbstbewusst drauf, mit 21 Moai Detox.
Ja.
So, und das klingt so ein bisschen so, das erinnert mich so an einen Rainer Schaller, der seinen allerersten McFit aufgemacht hat und sagte so, das war der allererste McFit war in Erlangen und dann hat er überall Plakate aufgestellt und gesagt, McFit jetzt endlich auch in Erlangen. So, aber es war der erste, den es eigentlich in Wirklichkeit gab. So, also du bist da mit einer gewissen Selbstbewusstsein oder der Verlag reingegangen mit dem 21. Tage Moai Detox, als ob das Common Sense wäre, dass man das wissen müsste, was das ist. Also deswegen fange ich erstmal vorne mit der Frage an, wofür steht Moai?
Wie lustig, habe ich so gar nicht gesehen. Okay, von vorne. Moai steht für, der Name kommt aus den Blue Zones. Und das fand ich sehr faszinierend in meiner ganzen Ernährungsweiterbildung, dass es eben Zonen auf der Welt gibt, in denen die Menschen besonders alt werden. Und da gab es eben einen Wissenschaftler, der hat das wirklich jahrelang recherchiert. Und dann haben die immer blaue Pins auf die Weltkarte gemacht. Und irgendwann haben die gesehen, dass es sich so in manchen Stellen bündelt und eben die sogenannten Blue Zones entstehen. Und einer von den Blue Zones ist eben in Japan. Und ist auch eine richtig tolle Doku bei Netflix, die so faszinierend ist. Und zwar ist in Japan, haben die einfach festgestellt, natürlich in Japan werden die mit Sicherheit älter, weil die sich sehr gesund ernähren, Reis essen, wahrscheinlich essen die definitiv weniger Brot und Burger, Süßkartoffeln in lila sind. Aber eine Sache, die auch beim Älterwerden hilft, ist, dass sie nicht alleine sind und dass sie in sogenannten Moais sind. Und Moais sind Communities, da werden die reingepackt, das sind irgendwie so 8 bis 15 Menschen. Und dann werden die zusammen alt und dann geben die sich ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Community. Die leihen sich vielleicht auch mal Geld, die spielen dann im Alter nochmal Schach zusammen. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, genau das möchte ich eigentlich machen. Eben Thema gesunde Ernährung wieder cool machen, gesunde Ernährung wieder wünschenswert machen, dass ich Menschen verbinden möchte. Und ich habe WhatsApp-Communities, mittlerweile sind es 3 Stück. Da sind teilweise über 1000, meistens Frauen drin.
Das geht?
Ja.
Ich dachte immer, da gibt es ein Limit irgendwann.
Das Limit ist höher geworden. Als ich angefangen habe 2020, war das Limit, ich glaube, es waren 250 und mittlerweile sind es 1000. Und das ist wahnsinnig faszinierend, wie die sich gegenseitig feiern und motivieren und einfach bestärken und auch irgendwie Fragen stellen, wie, wo kriege ich denn jetzt Reisnudeln oder wo kriege ich denn jetzt das oder kann ich jetzt das essen? Und das ist genau das, was ich wollte, dass ich Menschen verbinden wollte, die ein Zugehörigkeitsgefühl haben. Dass du eben nicht die Einzige bist am Tisch, die kein Alkohol trinkt, die nicht glutenfrei ist, sondern dass du vielleicht an dem Abend die Einzige bist, aber weißt, dass in deiner WhatsApp-Gruppe 1000 andere sind, die dich gerade feiern, weil du irgendwie dich gesund ernährst und dich bewusst dafür entschieden hast. Und das ist genau diese Moai-Idee. Und dieses Detox-Programm, was so selbstbewusst als Sticker da steht, das war eigentlich die ganze, der komplette Anfang, weil nämlich mein Mann und ich 2020 im Sommer bei der Pandemie, habe ich irgendwann zu ihm gesagt, so, wir müssen unsere Ernährung jetzt umstellen, es kotzt mich an, wir haben keine Energie mehr, wir haben keine Geduld mehr, wir haben wahrscheinlich hier und da einen Schluck Alkohol zu viel getrunken. Wir machen jetzt ein Detox-Programm. Und dann haben wir in Amerika eins gemacht, was man dann bestellen konnte mit, da gab es dann irgendwie so Protein-Shakes und fand ich fürchterlich, hat mir nicht geschmeckt, war auch relativ teuer. Wir haben es dann durchgezogen und ich habe zu meinem Mann gesagt, statt irgendwie $400 pro Person zu zahlen, was ja absurd ist für Protein-Shakes, die nicht schmecken, das kann ich zugänglicher machen. Ich mache Rezepte und ich verkaufe E-Books und Rezepte und so ist das auch entstanden, dass ich ein E-Book gemacht habe und das verkauft habe, zusammen mit dieser WhatsApp-Gruppe, in 21 Tagen die Ernährung umzustellen und es ist so, dass es in 21 Tagen wirklich Klick macht und auch wenn du dann nicht vielleicht für immer auf Zucker verzichtest, weißt du auf einmal, wie du dich fühlst und triffst andere Entscheidungen. Und das ist eben dieses Detox-Programm, die 21 Tage.
21 Tage Moai Detox-Programm.
Und so ist eigentlich auch das Buch entstanden, weil ich eben wirklich jahrelang dieses E-Book hatte und viele gesagt haben, so können wir das endlich mal als Buch haben, weil das nervt mich, das als E-Book zu haben und das verstehe ich auch und dann Ausdrucke. Und ich bin dann mit dem Konzept zu Verlagen hingegangen und habe gesagt, hey, habt ihr Lust, das zu machen? Und mein jetziger Verlag hat dann gesagt, du stehst auf meiner To-Do-Liste, dich wollte ich anschreiben, wir machen das Buch zusammen.
Wie toll.
Ja, es war echt genial. Mhm.
Wie toll. Ja, es ist, manchmal passieren solche Dinge einfach.
Es sollte so sein.
Das war jetzt ein Match. Mhm.
Ein anderer Verlag hat Nein gesagt. Ich hoffe, sie bereuen es. Selber schuld.
So ein bisschen wie die ganzen Verlage, die Harry Potter mal irgendwann abgelehnt haben.
Ganz glaube, genau, da, Leute, das wäre es.
Ich würde sagen, das ist die gleiche Ebene, über die wir jetzt am Abend reden.
Quasi, ja.
Oder? Svenja, erzähl mir doch aber mal trotzdem, warum Detox aus deiner Sicht so wichtig ist und wie sich dein Ansatz von anderen Detox-Programmen unterscheidet. Außer, dass die Proteinshakes hoffentlich schmecken.
Definitiv. Wir wissen ja, von welcher Firma sie sind. Ich glaube, der Unterschied ist, die Idee ist eigentlich zu sagen, lass alles weg, was dir nicht gut tut. 21 Tage. Und es ist schmerzhaft, Koffein wegzulassen, Zucker wegzulassen, Gluten. Die ersten 3-4 Tage ist es sehr, sehr ungemütlich. Koffeinentzug ist einfach macht wahnsinnige Kopfschmerzen. Das geht dann auch in der WhatsApp-Gruppe. Also ich habe Kopfschmerzen, ist das normal? Und dann sage ich mir so, bevor du jetzt Kaffee trinkst, bleib dran, es lohnt sich. Und einfach wirklich Dinge wegzulassen, die dir nicht gut tun. Die Liste ist relativ lang, aber die Liste von Dingen, die du essen kannst, ist genauso lang. Und gucken, was passiert. Und das ist genau das, was ich immer so gerne vermitteln möchte. Lass Gluten weg und guck, was passiert. Weil ich verspreche dir, du wachst am 4. Morgen auf und denkst dir, oh wow, ich bin irgendwie auf einmal viel inspirierter. Das ist wie so Wolken, die sich öffnen nach einem Regentag und auf einmal geht die Sonne auf. Und es ist okay, krass, irgendwas passiert da gerade. Und diese Erfahrung möchte ich einfach so, so gerne allen mitgeben, Dinge wegzulassen. Und du kannst danach auch wieder Gluten essen, aber du wirst es, und das verspreche ich dir, mit einem anderen Bewusstsein essen. Und du wirst bewusstere Entscheidungen treffen. Und deswegen auch Feel Good with Food, weil ich möchte, dass du herausfindest, wie du dich fühlen kannst. Und wenn du beim Detox am Tag 7 aufwachst und denkst, Wahnsinn, ich habe Energie, ich fühle mich ausgeschlafen und ich lasse nur ein paar Lebensmittel weg, dann verspreche ich dir, dass du einfach langfristig das hinterfragst, was du dann isst. Und das ist genau die Idee dahinter.
Toll, ja. Ich habe das mit Zucker tatsächlich mal. Ich habe das irgendwann mal so Zucker aus meinem Leben nahezu eliminiert. Ich schaue nicht drauf, ob irgendwo Zucker drin ist, aber ich esse nur Sweets. So. Mhm. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Also wirklich so, und gerade wenn man dann auch mal so Tage hat, wo man rückfällig ist, dann merkst du auch immer, wie schlecht man sich dann auch tatsächlich dann fühlt.
Und ich kriege da mittlerweile Kopfschmerzen.
Ja, also ich finde auch teilweise den Geschmack so unerträglich.
Unerträglich, süß.
Also
ja,
wirklich so. Und ich weiß immer gar nicht, warum man dann wieder rückfällig ist. Wollen wir darauf nicht so tief eingehen. Aber ich weiß weiß genau, was du meinst. Ich finde, das Interessante ist nur in dem Zusammenhang, du hast ja auch einige Overnight Oats jetzt hier mit drin. Mhm. Also Hafer hat ja per se eigentlich kein Gluten, hat ja nur quasi in einem Produktionsprozess kann es eben halt mit Gluten sozusagen dann in Kontakt kommen und deswegen gilt es nicht als glutenfrei. Also von daher ist für dich dann sozusagen Hafer auf der guten Liste sozusagen.
Ist ein großes Thema, die Frage kommt sehr, sehr häufig, aber es ist auch glutenfrei. Ja und nein, also ich finde Haferflocken super, ich liebe Overnight Oats. Ich würde es aber bei den 21 Tagen in der Tat eher weglassen. Das liegt aber auch daran, dass man so ein bisschen versuchen will, den Blutzuckerspiegel so neutral wie möglich zu behalten und Heißhungerattacken zu vermeiden. Und bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, wenn ich morgens Overnight Oats esse, habe ich in der Regel den restlichen Tag einfach mehr Hunger. Und das ist eben echt ein Unterschied. Deswegen trinke ich morgens meistens einen Smoothie, weil es macht was mit dir. Und deswegen empfehle ich immer wirklich auch die Haferflocken mal wegzulassen. Das heißt nicht, dass sie böse sind. Zum Beispiel werden auch Tomaten weggelassen und ich liebe Tomaten. Aber auch da können Tomaten einen Einfluss auf deinen Schlaf haben oder auf dein Wohlbefinden. Und darum geht es wirklich einfach komplett alles zu eliminieren, was einen Einfluss haben könnte.
Hm. Das ist ganz lustig. Ich hatte das auch immer mit den Overnight Oats. Ich mische das mittlerweile mit ganz viel Protein.
Genau.
Das ist bei mir, also ich habe das eben über den Glukosemonitor dann festgestellt, dass es dann nicht kein Blutzuckerspike gibt. Ja. Und dadurch eben halt bin ich unfassbar lange satt. Also wirklich Kombination aus Haferflocken, also vielen Kohlenhydraten, viel Protein, führt bei mir wirklich dazu, dass ich eigentlich nach meinem Frühstück sozusagen alle anderen Mahlzeiten so ein bisschen optional werden.
Ja, machst du dann nur Proteinpulver rein? Oder?
Ja. Ja.
Also. Das macht einen Unterschied, definitiv. Und aber an den Punkt kommen viele dann auch im Laufe des Programms sozusagen. Und aber einfach mal dieses Gefühl, ich muss da mal an diese Snickers-Werbung denken, du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast, weil diese Heißhungerattacken ist ja extrem Zucker beeinflusst. Und viele sind dann überrascht, wenn das auf einmal wegfällt, wenn du einfach dich wirklich bewusster ernährst und auch wirklich proteinhaltig und andere Entscheidungen triffst.
Das ist ganz interessant. Ich habe zwei Menschen, die ich besser kenne, die eine Zöliakie haben, also auch eine Glutenunverträglichkeit. Mhm. Und die haben sie irgendwann später erst in ihrem Leben, also das wussten sie nicht von Anfang an, sondern irgendwie erst vor 10 Jahren oder so, ist dann festgestellt. Und beide sind sehr, sehr schlank, muss man auch wirklich so sagen. Mhm. So, also die müssen ja Gluten weglassen. Ja. Aber trotz allem sieht man eben halt, dass es dann doch auch was mit dem Körper macht.
Total. Meine Schwester hat auch seit Jahrzehnten Allergien. Das wurde bei ihr damals so mit 12, 13 festgestellt, Reizdarm. Und es war verrückt, weil damals, die hat sich dann wirklich auch glutenfrei ernährt, nur noch Reis gegessen. Und damals gab es überhaupt keine Option. Die Arme hat sich wirklich jahrzehntelang erstmal nur von Reis ernährt. Und mittlerweile gibt es ja auch wirklich wahnsinnig gute Optionen. Vollkornreisnudeln, Linsenpasta, ist ja wirklich, das Regal ist ja voll. Und das freut mich mal total. Und dann sage ich immer, das gibt so gute Optionen. Eigentlich muss man dann gar nicht zu der normalen Pasta greifen, weil gerade mit Pesto, Soße, keine Ahnung, am Ende schmeckt man es dann auch gar nicht mehr so.
Das stimmt, das stimmt. Das ist ja mit vielen Dingen so, also wo du auch das Thema pflanzliche Ernährung ansprichst. Also ich glaube, die ein oder andere vegane Bolognese schaffen kaum jemand dann von einer echten Bolo zu unterscheiden. Aber gut. Wie schafft man es denn, während des Detox-Programms motiviert zu bleiben? Und vor allem, was macht man, wenn die Gelüste nach Süßen oder Herzhaften dann wieder kommen?
Also motiviert bleiben ist natürlich ganz klar, die Gruppe hilft total und das kann ich auch nicht lügen. Am Tag 10, 11, 12 kotzt du dich die Smoothies an und hast auch keinen Bock mehr und dann sitzt deine Familie da und isst die Brötchen am Morgen. Das ärgert natürlich. Dafür gibt's die Gruppe, Moai eben. Gegenseitig motivieren, dranbleiben, sich auch immer wieder vor Augen führen, warum mache ich das hier und warum will ich das eigentlich? Warum möchte ich mich so fühlen oder wie möchte ich mich fühlen? Und ich sage das dann auch immer so, ich will euch euer normales Essen gar nicht irgendwie total madig machen, aber einfach überlegt ihr doch einfach nur, wie bist du jetzt heute Morgen aufgewacht und wie warst du normal auf, wenn du abends eine Riesenpasta isst? Mein Vater hat uns in New York mal besucht und dann wollte er unbedingt Steak essen gehen, so ein Riesending, medium raw. Mhm. Und am nächsten Morgen sage ich so, wie hast du geschlafen? Und sagt er so, ja, gar nicht. Irgendwie mein Körper hat die ganze Nacht dieses Steak versucht zu verdauen. Und das Beispiel gebe ich mir total gerne, dass ich sage, ja, überleg dir einfach nur, wie du dich fühlst und führ das vor Augen, warum machst du das alles? Und so ist es bei mir mittlerweile auch, dass ich einfach, wenn ich irgendwo sitze und ich habe da gar keine Lust mehr drauf, ich habe da gar keine Lust auf irgendwelche ekelhaften, überzuckerten amerikanischen Kuchen bei Geburtstagsfesten und mir macht das aber dann auch nichts aus, das dann nicht zu essen. Also das ist echt so dein eigenes Warum sozusagen.
Verstehe. Mhm. Dann lass uns doch mal auf das eigentliche Thema deines neuen Buchs Meal Prep with Me kommen. So, viele Menschen ist Meal Prep eine Herausforderung. Was sind deine Top-Tipps, um den Einstieg leicht zu machen?
Also bei Meal Prep ist immer ganz klar, ich muss mal so lachen, weil das ist ja Unsere Omas haben das, glaube ich, Einwecken genannt und haben einfach ein bisschen was vorbereitet. Und jetzt heißt das einfach so modern Meal Prep. Die Idee ist die gleiche, sich einfach ein paar Gedanken zu machen, was möchte ich wann essen. Und ich sage auch immer, wann möchtest du weniger Stress haben? Bei mir ist ganz klar, morgens von 7 bis 8 ist totale Chaoszeit bei uns in der Familie. Und da möchte ich weniger Stress haben. Und wenn dann eben schon Gemüse gewaschen ist, vielleicht geschnitten ist, Obst griffbereit ist, Frühstück bereitsteht, dann erspart mir das einfach 10 Minuten Stress des Todes und es ist einfach schon griffbereit. Also wirklich bewusst, du weißt, du hast eine stressige Woche vor dir, du kommst dann erstmal jeden Tag um 19 Uhr nach Hause, dann koch doch am Sonntag einfach mal eine Suppe vor, dann hast du schon mal was dastehen. Und du wirst dich so freuen, wenn du dann aus dem Büro kommst und die Suppe steht da und du denkst dir so, oh Halleluja, weil jetzt hätte ich einfach nur ein Butterbrot gegessen. Und jetzt habe ich so eine köstliche Linsensuppe mit Gemüse, das macht doch viel mehr Spaß.
Das heißt also, du, damit ich das richtig verstehe, du kochst die Suppe schon, obwohl du sie dann gar nicht isst.
Genau, ja, absurde Vorstellung, aber ja. Ich nehme mir Sonntag Nachmittag eine Stunde Zeit und versuche dann eben so viel wie möglich für die Woche vorzubereiten. Das ist jetzt nicht, nochmal, nicht dogmatisch Zeigefinger, sondern eher so, okay, was kann ich jetzt einfach mal machen, um mir mein Leben zu erleichtern und mich gesünder zu ernähren? Und das ist dann, wird mit der Zeit mehr und mehr, weil man die Routine bekommt und dann ist es echt hier zack, 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 griffbereit. Und dann bereite ich sonntags eben gerne mal ein paar Overnight Oats vor, dann bereite ich ein paar gesündere Süßigkeiten vor, eben mit dunkler Schokolade. Ich bereite eine Suppe vor, ein paar Salate oder irgendwas einfach. Es kann auch so klein sein wie Salat waschen, schleudern und eine Salatsauce vorbereiten. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Ich muss aber früher dran denken, wenn man dann so einen Eisbergsalat oder so einen Romaner Salat, diese Salatköpfe kauft und dann sitzt sie in deinem Kühlschrank und gucken dich jeden Tag an und du denkst so, oh ey, keine Lust, den jetzt zu waschen, das ist zu viel Arbeit. Und voll. Immer machst du den Kühlschrank auf und dann guckt dich dieser Salatkopf an und am vierten Tag ist
er. Irgendwann ist er dann auch böse mit dir.
Ist er böse mit dir, dann hat er keinen Bock mehr. Und deswegen nach dem Einkaufen kurz echt Pobacken zusammenkneifen und Salat wie waschen, schleudern. Und dann hast du den Griff bereit und es ist so genial, dann hast du einen Salat in 3 Minuten. Und er guckt dich nicht aggressiv an. Ich finde Blumenkohl ist besonders schlimm. Der guckt immer und wartet, bis er genommen wird.
Ich muss mal ganz naiv fragen, weil du sagst, du bist froh, dass du kein Obst schneiden musst. Aber also ich finde gerade so, ich kenne das immer so Klassiker, wenn man so Äpfel oder Karotten, jetzt mal auch mal eine Gemüseart zu nennen, dann vorbereitet hat, die werden ja schon ein bisschen trocken, oder nicht?
Ja und nein. Karotten zum Beispiel kann man wunderbar schälen. Und dann mache ich die immer in solche Glasbehälter mit Wasser rein. Und dann bleiben die unglaublich frisch. Und das ist zum Thema Lunchboxen packen. Meine Mädels kriegen immer noch 2, 3 Karottenstückchen rein. Und meine Freundin nennt es immer die Alibi-Karotte. Und dann sind die frisch. Und dann muss ich die nicht mehr schälen. Und dann sind die wirklich in diesem Wasserbad, bleiben die frisch. Äpfel schneide ich in der Tat auch nicht vor. Wenn die dann braun werden, das macht ja auch keinem Spaß. Aber Äpfel wasche ich. Und dann habe ich schon mal einen Arbeitsschritt weniger. Was super funktioniert, ist eine Ananas oder eine Melone im Sommer. Dann so eine Wassermelone ist, glaube ich, auch so, muss man sich überwinden, die zu schneiden. Kostet auch Zeit und Energie. Und wenn die aber dann vorgeschnitten ist, dann ist die 2, 3 Tage echt fantastisch frisch. Und die Vitamine, die Frage kommt sehr häufig, die Vitamine bleiben auch vorhanden. Also man sagt, dass irgendwie so nach 3 Tagen noch immer 80% der Vitamine vorhanden sind. Also sind es 20% weniger und immer noch 80% mehr als ein Butterbrot.
Gibt es Grundzutaten, die deiner Meinung nach in keiner Küche fehlen sollte, wenn man in das Meal-Prepping-Game einsteigen sollte?
Auf jeden Fall. Also zum einen brauchen wir natürlich Behälter, das ist natürlich ganz klar. Und das muss nicht fancy sein, das kann auch das Essiggurkenglas sein, das kann auch das Marmeladenglas sein. Einfach mal gucken, was da ist, aufbewahren. Also man muss sich da nicht jetzt komplett neu ausstatten. Und Lebensmittelzutaten habe ich auch eine Liste im Buch drin, aber generell gibt es einfach so Basics. Die sind bei mir immer da. Haferflocken habe ich immer da. Ich habe natürlich immer Essigöl da. Ich habe immer Reis da. Linsen, Quinoa, einfach so ein paar Basics. Ich habe zum Beispiel auch immer im Gefrierschrank gefrorene Obst und Gemüse. Zum Beispiel Brokkoli und Erbsen sind immer im Gefrierschrank bei mir. Genauso wie eine gefrorene Mango oder gefrorene Himbeeren.
Da muss man ja auch mal eine Lanze jetzt nochmal kurz für dieses gefrorene Obst und Gemüse mal brechen, weil es ganz häufig tatsächlich einen höheren Inhaltsstoffe, also höhere, mehr Vitamine und Mineralstoffe hat, als das frische, in Anführungsstrichen, was man teilweise im Supermarkt hat, weil die Kette sozusagen von Erntezeit bis zum Supermarkt und dann bis zu dir im Kühlschrank, bis sie dann anfangen, uns Vorwürfe zu machen im Kühlschrank, die ist natürlich viel, viel länger als der schockgefrorene Brokkoli, der frisch geerntet sozusagen dann ist.
Absolut hier, Team gefrorene Früchte und Obst finde ich genial. Und ich friere es zum Beispiel auch selber gerne ein. Ich kaufe Babyspinat und schmeißt dann diese Tüten da rein und frieren auch selber dann ein. Weil manche sagen dann immer so, da weiß ich jetzt gar nicht so richtig, was dann da drin ist. Kann man auch selber machen. Aber ich bin da wirklich, finde ich genial. Gefrorener Brokkoli ist für mich wirklich die absolute Game-Changer, die Erfindung.
Und ich finde, an der Stelle muss man auch nochmal sagen, Value for Money. Weil absolut, wenn du dir mal anschaust, wie viel Gewicht auch so ein normaler Brokkoli, allein der Stiel hat, ich weiß nicht, wie viel du mit dem Stiel machst, aber ich nicht ganz so viel. Und wenn man sich das dann wiederum anschaut, dann die Bio-Qualität in gefroren, hast du wirklich 100%. viel mehr Brokkoli für weniger Geld.
Ja,
stimmt. Und auch noch frischer.
Stimmt, total. Und was auch ein Gamechanger ist, zum Beispiel kennt man ja, man hat dann, manchmal sind ja die Zwiebeln auf einmal so überdimensional groß und dann braucht man aber nur eine halbe. Dann schneide ich die aber komplett und friere die ein. Und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, gerade für Suppen im Winter braucht man ja immer so Karotten, Sellerie, Zwiebel, so als Starter sozusagen. Und das kann man auch wunderbar schnibbeln und einfrieren. Oder in Amerika gibt es auch sogar schon so fertig gemischt im Gefrierschrank.
Ach.
Wirklich? Und das ist genial, ja, weil dann hast du schon mal diesen Suppenstarter da. Also deswegen, ja, definitiv Gefrierschrank. Wirklich, kriegt nicht genug Aufmerksamkeit.
Genau, also Gefrierschrank for the win.
Ja, aber zu den Basics eben genau. Eben sowas wie Haferflocken, Essigöl. Ich habe zum Beispiel auch immer Bohnen da. Ich bin auch großer Fan eben von weißen Bohnen, schwarzen Bohnen, Kidneybohnen, wie auch immer. Und das sind echt so die Basics, die einfach immer in meiner Küche da sind.
Das sind dann... Sind die Bohnen dann getrocknet?
Geht ja beides. Geht entweder getrocknet oder Dosenbohnen, je nachdem. Ja.
Okay, beides. Mhm. Beides. Kichererbsen?
Kichererbsen liebe ich auch sehr. Ja, genau. Sind wirklich immer. Ich hab, meine
Aber da getrocknet oder im Glas? Oder?
Ich liebe bei die im Glas. Die getrockneten haben dann wieder die Hürde, dass man die ja dann irgendwie so einlegen ja, oder kochen muss. Ja,
deswegen.
Das stoppt einen dann, glaube ich, deswegen gerne auch die
im Also Glas. Die sind, du sagst jetzt, Kichererbsen aus dem Glas sind Svenja Oswald erpufft.
Absolut, ja. Weil bevor du die gar nicht isst, dann nimmst du die natürlich.
Okay.
Bevor das Butterbrot kommt, definitiv die Kichererbsen im Glas.
Okay, sehr gut. Ja, wie du schon sagst, es gibt eine ganze Liste da drin in deinem Buch. Und es gibt auch noch eine andere Liste, die ich ganz interessant fand, nämlich die Dirty 10 und Clean 12. Ja, nee,
die Dirty Dozen, die 12.
Dirty Dozen, ja, genau. Aber ja. Clean gibt es auch.
Clean 15, auch. Ja.
Genau, also es gibt auf jeden Fall eine Liste von Lebensmitteln, die überproportional häufig eine hohe Pestizidbelastung haben. Und es gibt eine Liste von welchen, die, wo man guten Gewissen sagen kann, die sind häufig eher rein.
Ja, der Begriff ist leider nicht von mir, ich finde nämlich auch sehr gut, aber das ist wirklich eine Institution in Amerika, die jedes Jahr diese Liste erstellen. Gibt es, glaube ich, in Deutschland genauso, aber ich finde da dieses Clean 15 irgendwie so genial.
Ja.
Einfach wirklich.
So genial, dass ich es mir auch direkt gut merken konnte.
Aber die variiert ja auch jedes Jahr. Du kennst sie natürlich noch vom letzten Jahr. Jetzt ist ja gerade ein neues Jahr.
Na dann.
Und definitiv einfach wirklich Lebensmittel, die man lieber in Bio-Qualität kaufen sollte und Lebensmittel, die absolut auch in nicht Bio gekauft werden können, weil ja viele immer sagen, Bio ist so teuer und das verstehe ich natürlich auch. Aber es gibt eben auch wirklich Obst- und Gemüsesorten, die kannst du ohne Probleme in Nicht-Bio kaufen.
Also Platz 1 hier, ich weiß nicht, ob da eine Reihenfolge ist, aber leider auf der ersten Punkt ist gleich der Apfel und die Birne.
Ja.
Also etwas, was ich relativ häufig, ehrlich gesagt, immer mal so esse und nicht auf die Bio-Qualität achte. Also von daher.
Ich glaube, da kann man aber auch in Deutschland wahrscheinlich noch ein bisschen unbesorgter sein, weil die Äpfel ja meistens regional sind. Aber wenn die natürlich dann irgendwie lange unterwegs waren, sind die häufiger gespritzt mit Pestiziden etc. Regional hat definitiv nur so eine eigene Kategorie.
Ja, ich wohne ja in Hamburg und in Berlin. In Hamburg würde ich recht gehen mit dem alten Land und allen anderen. Da kommen ja wirklich viele Äpfel dann aus. Berlin kenne ich jetzt nicht so viele Apfelbaumplantagen. Insofern esse ich meine Äpfel, glaube ich, in Zukunft lieber wieder mehr.
Die in Berliner Hamburg. Äpfel in Bio.
Ja, genau. Berliner Äpfel in Bio und die anderen aus dem Altenland. Ja. Gut, einigen wir uns darauf. Dann ist in der Gemüsekategorie, finde ich ja auch shocking, weil ich finde, das ist so der Inbegriff von gesund. Grünkohl ist ja auch auf der Dirty-Liste hier. Ja. Und Kartoffeln, finde ich auch, denkt man gar nicht an. Ja. Also mir geht es persönlich so, dass ich immer denke, wo kommen denn da die Pestizide auf dich? Sind ja am Boden, weißt du, so nach dem Motto. Also da kommt ja, also bei dem anderen versteht man ja, da kennt man ja diese Bilder, dass sie so eingesprüht werden mit Pestiziden. Aber ich denke mal so bei den Kartoffeln.
Aber das fängt natürlich auch schon mit der Erde an. Also die Erde, in der die drin sind. Und das war natürlich auch früher mit Sicherheit, war die Erde wahrscheinlich auch noch mal viel nährstoffreicher, als sie heute ist, ehrlich gesagt, ja.
Gut, und bei den Clean, um mal was zu sagen, was ich gar nicht mit gerechnet hätte, weil ich dachte immer, dass das irgendwie sowas wäre, was, keine Ahnung, unter sehr dubiosen Bedingungen angebaut wird, sind Ananas. Ananas ist auf der Clean-List.
Aha. Da muss man dazu sagen, da empfehle ich immer sehr, sehr gerne, wenn du Ananas eben schneidest, könnte man ja sagen, da kommen natürlich dann die von außen nach innen rein beim Schneiden. Also theoretisch könntest du zwischendrin das Messer kurz einmal sauber machen. Aber alles, was so eine harte Schale hat, ist eigentlich relativ okay, auch in Nicht-Bio-Qualität, ja.
Alright, dann lass uns doch mal, vielleicht um es ein bisschen anschaulicher zu machen, weil es auch in deinen Büchern drin ist, ein typischer Tag auf deinem Teller, wie sieht der aus?
Ein typischer Tag auf meinem Teller ist in der Tat so, dass ich morgens immer mit einem grünen Saft starte und ich trinke einfach super gerne Sellerie, Gurke, Ingwer, Apfel, Zitrone. Und ich habe auch mal wirklich ein Jahr lang Anthony Williams-mäßig jeden Morgen Selleriesaft getrunken, also pur. Und habe dann irgendwann gesagt, es schmeckt mir nicht, ich quäl mich, warum mache ich das eigentlich? Trinke ich es doch lieber in Kombi mit anderem, dann schmeckt er mir so gut und ich trinke ihn so gerne. Also das ist so ein bisschen mein Kaffee am Morgen, so mein Energy Kickstarter. Dann trinke ich meistens, das ist dann so gegen 7, während ich alles andere vorbereite, trinke ich den grünen Saft. Dann trinke ich meistens so gegen 9, 9:30 ein Smoothie, das ist dann quasi mein Frühstück. Und da ist dann eben auch Proteinpulver drin, Obst, Gemüse, immer auch Gemüse. Also meine Smoothies enthalten immer auch Gemüse, meistens Spinat. Dann esse ich meistens mittags, irgendwie so gegen 13 Uhr oder was, gerne einen vorbereiteten bunten Salat. Am Nachmittag habe ich meistens dann irgendwie so gegen 16 Uhr natürlich so diese typischen, der kleine Hunger kommt. Mhm. Und dann gibt's entweder noch irgendwelche selbstgemachten Riegel oder auch nicht selbstgemacht. Oder ich trinke auch total gerne einfach so einen Schoko-Protein-Shake nochmal am Nachmittag. Und abends essen wir dann eben meistens alle zusammen. Das ist was ich als Kind immer hatte. Wir haben immer zusammen als Familie Abend gegessen und das finde ich auch total wichtig und schön. Und dann essen wir eben abends meistens zusammen. Und dann ist es oft so, dass natürlich essen meine Kinder nicht alles, was ich esse. Die sind 8 und 6 und finden das nur so mitteltoll. Aber das stört mich dann auch nicht, weil ich dann gerade dafür bereite ich dann gerne eine Suppe vor. Dann esse ich abends eine Suppe und dann essen die vielleicht je nachdem, was anderes, keine Ahnung, immer unterschiedlich. Manchmal essen wir auch was zusammen oder es gibt irgendwie gemeinsame Nenner. Manchmal, wenn ich zum Beispiel einen Curry mache, natürlich essen die das leider nicht, aber dann essen die eben Reis mit Gemüse oder so. Und so sieht dann ungefähr mein Tag aus. Und ich versuche wirklich jede Nacht bewusst 12 Stunden Essenspause zu machen. Und es funktioniert aber auch sehr gut, als wir uns eine neue Couch gekauft haben. Und klar war, dass wir auf dieser Couch nicht mehr essen wollen.
Okay, sehr gut.
Es ist quasi der Eigenschutz. Aber in der Tat bin ich jetzt auch nicht so ein Chipsesser oder so. Insofern ist es dann wirklich nach dem Abendessen, ist dann eigentlich wirklich so von 19 abends bis 7 Uhr morgens dann wirklich auch eine bewusste Essenspause.
Ja, Konditionierung spielt aber auch schon echt eine große Rolle. Also deswegen einfach mal zu sagen, das ist jetzt der Ort, an dem nicht mehr gegessen wird. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Option, weil wenn man dann automatisch das Gefühl hat, wenn man auf der Couch ist und den Fernseher anmacht, dass dann irgendwie auch was dann all sein los. Muss, dass es da noch was zusätzlich zu essen gibt, hat schon viel mit Konditionierung zu tun.
Total. Und einfach Dinge auch nicht kaufen. Also das sage ich ja mal ganz häufig, dann kauf doch einfach erstmal die Gummibärchen nicht, weil wenn es nicht da ist, dann wird es auch nicht gegessen.
Was war für dich so der größte Aha-Moment auf deiner Gesundheitsreise?
Der größte Aha-Moment war mit Sicherheit dieses Gefühl, das kennt man, glaube ich, so, dass man irgendwie jahrelang immer mal wieder so Bauchschmerzen hatte und aber nie so richtig zuordnen konnte, was das ist. Und ich habe das immer zu einer Freundin gesagt, ich habe irgendwie echt so häufig irgendwie Bauchschmerzen. Und dass ich dann irgendwann wirklich festgestellt habe, ich glaube, ich vertrage Gluten nicht so richtig gut. Ich habe keine Zöliakie, aber es ist einfach so, ich glaube, vielleicht ist auch Gluten in Amerika nochmal echt ein bisschen mehr mit Vorsicht zu genießen. Aber so dieser Aha-Moment zu wissen, so nee, man muss nicht immer Bauchschmerzen haben, man muss nicht immer einen aufgeblähten Bauch haben oder man muss nicht morgens aufwachen und müde sein, sondern es geht auch anders und die Ernährung hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf. Weil das ist irgendwie witzigerweise das Letzte, an das man denkt. Man denkt ja nur so, okay, vielleicht irgendwie früher ins Bett gehen etc. Aber es ist Ernährung und es ist definitiv auch natürlich Alkohol. Das hat einfach alles einen Einfluss auf dich.
Ich fand es ganz interessant, der Brian Johnson hat jetzt gerade auch ein Newsletter nochmal wieder rumgeschickt, wo er sagt, probiert doch mal aus, sukzessive eure Mahlzeiten weiter weg vom Schlaf zu bringen. Also ich meine, er hat seine letzte Mahlzeit um 11 Uhr morgens, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem.
Sehr aggressiv, ja. Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, das kann jeder nachvollziehen, alleine bei der Geschichte mit deinem Vater und dem Steak. Und ich finde gerade so auch so diese Weihnachtszeit, gerade wenn man auch Fleisch isst, dann so, also gerade so Ente, sowas so. Ja. Also es ist, das ist der Killer letztendlich. Killer. Das ist also wirklich so mehr, schlimmer geht's mit Schlaf gar nicht. Und da war ich dann jetzt letztes Jahr, muss ich sagen, dann auf einer Veranstaltung eingeladen, da hat es dann alternativ auch eine vegane Ente gegeben. Und ich kann dir sagen, die ist genauso schwer. um die zu verdauen. Das ist total verrückt.
Ja.
Also, ja. Weil sie einfach dem Ganzen, von der ganzen Konsistenz und allem drüber so dicht kam, dass man da gesagt hat, okay, viel besser verdaulich ist die dann irgendwie damit auch nicht, nur weil sie pflanzlich ist.
Aber das ist auch so ein bisschen der Trugschluss und das finde ich auch mal so sehr wichtig, dass vegan auch per se nicht gesund heißt, ja. Also gerade natürlich im Supermarkt liegen dann die veganen Gummibärchen. Schön, dass sie dann vegan sind, aber das heißt nicht, dass sie gesund sind. Und deswegen ist das echt ein guter Punkt. Und ich versuche wirklich bewusst, eigentlich 2 bis 3 Stunden im Normalfall, ist natürlich, wenn dann mal eine Veranstaltung ist, aber 2 bis 3 Stunden vom Schlafen gehen eigentlich nicht mehr zu essen, weil dann einfach auch der Schlaf definitiv viel besser ist.
Definitiv, definitiv. Mhm. Würdest du sagen, trotz deiner ganzen Gesundheitsreise und allem dran, gibt es noch Gerichte oder bestimmte Speisen, die für dich aber auch ein Stück Heimat bedeuten?
Ja, definitiv. Also ich glaube natürlich, Heimat verbindet man ja immer mit diesem Gefühl. Meine Mutter hat früher immer Milchreis gemacht oder auch eine Linsensuppe und das verbindet man damit. Und ich glaube, es ist aber auch so dieses Gefühl einer gemeinsamen Mahlzeit, was man irgendwie damit verbindet. Und viele Dinge, also zum Beispiel gerade Milchreis, mache ich mittlerweile jetzt dann eher mit Kokosmilch und schmeckt ehrlich gesagt auch genauso gut. Und kann man dann so ein bisschen noch verändern. Aber definitiv ist natürlich auch dieses Gefühl, ist ja auch deswegen finde ich auch beim Essen immer so wichtig, das hat ja auch mit Genuss und mit einem Gefühl zu tun. Und deswegen soll man eben jetzt nicht sich komplett Dinge vom Mund absparen, sondern eher für sich selber einen Weg finden.
100%. Und ich finde ja auch viele von den traditionellen Gerichten von damals, die sind ja auch viel gesünder, als man so denkt. Und gerade auch, keine Ahnung, ein Gericht, was ich total gehasst habe, früher auch so irgendwas mit Steckrüben oder auch Passinaken oder sowas. Und das fand ich immer fürchterlich. Heute liebe ich es dann mal wieder, wenn man es mal wieder macht. Und das ist ja gerade diese Vielfalt im Darm, macht ja dann eben halt auch einen großen Unterschied, dann muss man ja auch so sagen.
Total. Also, ich glaube aber natürlich, dass auch in unserer Kindheit die Lebensmittel auch noch eine andere Qualität hatten. Ich glaube, dass einfach auch wirklich sich natürlich viel verändert hat über die Jahre und viel, das ist auch total traurig bei diesen Blue Zones, habe ich gerade vor kurzem auch gelesen, dass die Blue Zones, die eben vor, ich glaube, so 20 Jahren entdeckt haben, mittlerweile leider auch nicht mehr so sind, weil halt dann in Costa Rica mittlerweile auch irgendwie Burger King ist und McDonald's und dann die Lebensdauer sich auch verkürzt hat, was aber wieder faszinierend ist, was das eben für einen Einfluss hat. Und ich glaube, unsere Omas haben natürlich, meine Oma hat immer was gekocht, das hieß Himmel und Erde, das war Kartoffelpüree.
Ist das nicht Himmel und Hölle?
Himmel und Erde? Bei uns hieß es Himmel und Erde, es war Kartoffelpüree mit Apfelmus sozusagen.
Ja, ich bin mir jetzt auch unsicher, kann sein, dass es Himmel und Erde hieß. Ja.
Und ich mochte es als Kind wirklich nicht, ich mag es aber immer noch nicht, aber es ist irgendwie so lustig, das ist einfach so ein Hausmannskost sozusagen. Ja, wirklich, da war nichts drin mit Glutamat oder Geschmacksverstärkern oder was auch immer. Ne? Also faszinierend.
Kartoffelbrei liebe ich auch immer noch sehr. Ja. Von daher, da count me in. Welche Reaktion von LeserInnen und TeilnehmerInnen deines weltbekannten Moai Detox-Programms hat dich
denn? Das ist jetzt echt gemein. Ich hab das nie so gesehen, dass es so nach vorne preschend ist.
Was hat dich denn besonders beeindruckt?
Ich glaube, besonders beeindruckend ist für mich, und das ist natürlich der Unterschied zur Mode, da hat mir keiner gesagt, so Body Jeans, die du gemacht hast, die hat mein Leben verändert. Und das ist jetzt, ich bekomme wirklich manchmal Nachrichten von Frauen, deren Leben ich positiv beeinflusst habe. Und die gesagt haben, so endlich fühle ich mich wieder gut, endlich habe ich vielleicht irgendwie die 5 Kilo abgenommen, die immer an mir kleben. Endlich, also es ist wirklich, wirklich wahnsinnig faszinierend. Mir schrieb irgendwann auch eine Frau, die mit ihrem Mann zusammen Detox gemacht hat, die gesagt hat, der schnarcht nicht mehr. Du hast mein Leben verbessert. Und das ist für mich wirklich, das war meine absolute Lieblingssache. Das ist ja der Wahnsinn. Oder auch viele, die sagen, sie haben keine Gelenkschmerzen mehr, sie haben keine Knieschmerzen mehr. Es ist einfach, also die Reihe ist sehr, sehr lang. Ich habe auch ein paar von diesen Feedback-Highlights mal gespeichert, weil es wirklich wunderschön ist, das zu lesen. Oder Frauen, die irgendwie einen Kinderwunsch hatten und bei denen es dann endlich geklappt hat. Und natürlich bin ich kein Wunderheiler, aber es ist einfach so, die Ernährung hat einen Einfluss auf so viele Bereiche.
Ja, toll. Toll. Ja, ja. Das neulich, das war wirklich eine absurde Situation. Ich war bei einem Check-up hier in Berlin bei Years und so ein Präventions-Check-up und dann ist da auch so, das geht den ganzen Tag und war ich so in der Küche und auf einmal stand mir eine Frau gegenüber und sagte so, du bist doch nichts mehr. Du hast mein Leben verändert und es kann ja nicht sein, dass ich jetzt beim Präventions-Check-up bin und ausgerechnet dich hier sehe. So, also es ist,
und das ist immer ein Zeichen und das finde ich so schön, solche Begegnungen zu haben und das macht es wirklich sehr, sehr besonders.
Total, total. Mhm. Ich freue mich auch immer total, wenn ich solche Begegnungen habe. Ja. Ehrlich gesagt, kann ich immer mit diesen, in Anführungsstrichen, Star-Moment dann irgendwie so sehr schlecht umgehen.
Ich auch gar nicht. Ich glaube, ich wäre dann immer genauso rot. Am Freitagabend waren wir essen, am Samstagabend Und dann tippt mich irgendwann eine Frau an, die sagt...
Mit meiner lieben Freundin Stefanie.
Ja, genau. Ja.
Herzliche Grüße an Steffi Dettmann.
Die sagte dann so, also sie hätte sich jetzt seit Stunden nicht getraut, aber ihre Familie hätte sie jetzt bestärkt, mich anzusprechen. Und das war so süß. Und sie war dann ganz rot und ich glaube, ich bin genauso rot angelaufen. Weil ich dachte, ja, mein Gott, also ich sag doch Hallo. Ich freue mich doch auch. Und die auch gesagt hat, ihr Mann und sie haben das Detox zusammen gemacht. Und ja.
Moai Detox, ja. Ich kenne das nicht.
Das bekannte Moai Detox.
Okay, aber wenn du an deine Community denkst, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung, die die Menschen auf dem Weg zum gesünderen Lebensstil haben?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist definitiv einfach mal anzufangen. Viele sagen immer, sie wollen, aber wissen nicht wo und wie und einfach mal machen. Also ich glaube, das ist echt die größte Hürde ist einfach mal machen. Die zweitgrößte Hürde ist dann, dass sie denken, dass es kompliziert ist, dass es irgendwie teuer ist. Und deswegen sage ich immer so, mach's in kleinen Schritten und fang mit irgendwas an. Und ich habe auch vor Jahren angefangen, bewusst mehr Wasser zu trinken. Ich habe angefangen, immer eine Wasserflasche mit mir rumzutragen, die ich leider beim Security-Check in Amerika verloren habe am Donnerstag.
Okay.
Normalerweise habe ich immer eine Wasserflasche bei mir. Also einfach wirklich füge Dinge hinzu, statt sie wegzulassen. Das ist, glaube ich, immer so, das sage ich total gerne. Statt jetzt zu sagen, oh, dieser Januar, das macht mich immer wahnsinnig, dass alle im Januar unbedingt gesund leben wollen. Der März ist auch noch da. Also wirklich füge bewusst zu jeder Mahlzeit Gemüse hinzu, statt aggressiv Dinge wegzulassen. Also echt einfach bewusst am Tag zu gucken und echt an die eigene Nase fassen. Wie viel Gemüse habe ich gestern gegessen? War nicht so viel. Heute bewusst morgens einen Saft oder einen Smoothie mit Spinat, mittags als Beilage einen Salat oder so. Wirklich Gemüse bewusst mehr essen.
Ja, ganz super. Ich liebe ja diese Challenge, die hat auch der Professor Michalsen hier auch nochmal wieder gesagt, für ein gutes Mikrobiom möglichst 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten jede Woche zu essen. Mhm. So. Und ich finde, wenn man sich das mal wirklich überlegt, ob man wirklich auf 30 kommt, dann ist das etwas, was nicht so einfach ist, weil man sich wirklich auch so ein bisschen bemühen muss. Und
total, da
ist, also ich war ja eine Zeit lang wirklich viel Reisender, von daher auch sehr viel immer in Hotels dann so. Und ich finde, alleine wenn man ein gutes Frühstücksbuffet hat, da kann man schon easy 12 bis 15 schon sich auf den Teller packen.
So. Ja, aber es ist wirklich aber einfach so wirklich, wenn man es dann ist, ich meine, man sagt ja 30 die Woche und mein Vater ist Mathematiker, jetzt muss ich kurz mich konzentrieren, 30 die Woche, 30 durch 7 sind 5 am Tag, irgendwie so, das ist ja, dann ist es ja irgendwie echt machbar und die 30 klingt wahnsinnig viel, aber irgendwie so 5 am Tag, so hey, das ist wirklich machbar und nicht so dramatisch. Und deswegen die Inspiration, ein Saft, ein Smoothie, da hat man doch irgendwie schon echt eine Handvoll drin dann auf einmal.
Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, so was würdest du sagen, wie wird sich unser Blick auf die Ernährung in den nächsten 10 Jahren verändern?
Sehr gute Frage. Ich glaube, dass natürlich das Bewusstsein wahrscheinlich weiter verschärft wird. Und ich hoffe, dass wir wieder ein bisschen mehr zurück zu dem kommen, was unsere Omas gekocht haben und gemacht haben. Und gerade in Amerika ist da jetzt auch echt ein Riesen, so eine Riesensache am Laufen, eben gerade bezüglich dieser ganzen künstlichen Farbstoffe und dass das alles jetzt nach und nach hoffentlich verboten wird. Also ich hoffe, dass wir da eher wieder zu den guten alten Sachen zurückkommen. Ich glaube, gerade in Zeiten von AI und wo alles irgendwie künstlicher wird und ist, glaube ich, der Schritt zu dem, was zu diesem alten, guten Hausmanns, die guten Sachen, hoffentlich wieder ein Trend.
Svenja, ich kann noch stundenlang mit dir reden, aber wir kommen zur letzten Frage. Wenn du 3 einfache Tipps für ein gesünderes Leben nennen müsstest, welche wären das?
Okay, 3 einfache Tipps für ein gesünderes Leben. Definitiv Balance statt Perfektion. Also wirklich weniger ist mehr. Einfach für sich selber den Weg zu finden, was und realistische Ziele zu haben. Ja? Also jetzt irgendwie zu sagen, ich werde mein ganzes Leben nie wieder Zucker essen, ist absolut unrealistisch und stresst dich total. Also deswegen weniger Perfektion, mehr Balance. Dann einfach so natürlich wie möglich zu essen, so nah an der Quelle. Denkt an eure Omas kannten viele Dinge nicht, die in Lebensmitteln heutzutage drin sind. Also wirklich zurück, back to basic, mehr oder weniger. Und dann aber auch immer die Kombi aus Bewegung und Achtsamkeit. Ich bin heute Morgen eine halbe Stunde hierher gelaufen, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, ein paar Schritte zu gehen. Und das hat auch wirklich mit Langlebigkeit so viel zu tun, einfach so diese Schritte, diese Bewegung zu haben. Und viele sagen immer, sie wollen abnehmen und jetzt ernähre ich mich gesund, dann sage ich, ja, aber machst du auch ein bisschen Sport dabei? Und ich glaube, die 3 Sachen sind wirklich so die Dinge, die ich für mich hoffentlich immer beibehalten werde.
Svenja, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Für alle, die mehr von Svenja Oswald erfahren möchten, denen empfehle ich auf jeden Fall, ihr auf Instagram zu folgen, weil man da wirklich regelmäßig gute Inspiration bekommt und das einfach in einer Art und Weise, die weder den erhobenen Zeigefinger hat, noch einfach zu perfekt wirkt, dass man sagt, dass man sich gar nicht damit relaten kann. Also ich finde, du machst das wirklich sehr, sehr gut. Deswegen Shoutout dafür. Und natürlich sind beide Bücher zu empfehlen. Also einmal Feel Good with Food ist der Klassiker, der Spiegel-Bestseller, wahrscheinlich wegen des Stickers da drauf. Und das andere ist das Meal Prep with Me, das neue Buch jetzt hier vom Moai, New York with Love. Und das sind 100 saisonale und vegane Rezepte und vor allem die Anleitung dazu, wie wir den Einstieg in unser Meal Prep Game einfach finden. Und da ist auch die legendäre Liste von den Dirty Dozen und den Clean 15 drin. Und ja, deswegen sage ich vielen Dank, Svenja.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Cheers, war sehr nett hier. Ich kann auch noch Stunden weiter schwätzen.
Cheers. Was ist denn eigentlich dein persönliches Lieblingssupplement? Also welcher Wirkstoff?
Witzigerweise, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, einen doppelten sogar, letztes Jahr gehabt. Und dann war ich bei so einem Chiropraktiker und der hat zu mir gesagt so, und du nimmst von jetzt an jeden Abend Magnesium. Und dann dachte ich so, okay, krass, habe ich noch nie dran gedacht, aber stimmt. Und das ist echt so das, was ich wirklich jeden Abend nehme. Also echt so religiös ist so Magnesium für mich so super wichtig.
Eine bestimmte Form?
Ich habe dieses dieses Magnesium, dieses Neuner, glaube ich.
Neuner?
Ja, genau.
Neuner nehme ich auch.
Und ich nehme auch Omega und Vitamin D und bin aber dann oft natürlich, wenn es morgens schnell geht, vergesse ich. Vitamin D versuche ich auch echt bewusst zu nehmen. Ja. Aber Magnesium ist echt so, seitdem der hat das wirklich so eindringlich gesagt, dass ich gedacht habe, okay, alles klar, wenn der das jetzt schon so sagt, dann ist da was Wahres dran.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.